Seit Monaten sind 5 Minensucher der Bundesmarine im Mittelmeer. Nach und nach kamen die Zerstörer Hamburg und Bayern, die Fregatte Bremen nebst Tanker und die 18 Alpha-Jets für den NATO-Stützpunkt Erçak in der Türkei hinzu. Viel länger aber gibt es schon die deutsche Friedensbewegung, die sich seit Jahren mit Waffentechnologien und NATO-Strategien intensiv auseinandersetzt. Hort dieser kritischen Disputation sind unter anderem die zahllosen Institute für Friedens- und Konfliktforschung, darunter auch eines in Frankfurt. Hans-Jochen Schmidt heißt deren wissenschaftlicher Mitarbeiter und Rüstungsexperte. Doch er, der seit Jahren sich mit Bombenzählen und Wiegen beschäftigt, findet das, was derzeit im Mittelmeerraum stattfindet, erstmals so aggressiv gar nicht.
Was man allenfalls sagen kann, dass die Entsendung zusätzlicher NATO-Streitkräfte ins östliche Mittelmeer und eines Teils der Alliierten, des Alliierten Eingreifverbandes, auch die Funktion hat, die Rolle der türkischen Truppen zu unterstützen, nämlich irakische Verbände im Norden des Iraks zu binden und damit sie für andere Aufgaben nicht zur Verfügung zu haben. In dieser Funktion nimmt die NATO auch teil an dem Konflikt, wenn man so will. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn man gleichzeitig dort die Truppen verstärkt, um abschreckend zu wirken, ist es eine Nebenfunktion. Aber beide Funktionen, wie gesagt, sind festzustellen. Die Frage ist, wie man sie bewertet, politisch bewertet. Ich würde jedenfalls bisher zumindest sagen, dass aufgrund der Verbände, die die NATO selbst entsandt hat, sie eher sehr zurückhaltend bisher operiert hat und von sich aus kein Interesse hat, diesen Konflikt eskalieren zu lassen. Ja.
Befragt nach einer Eskalation durch einen möglichen Bündnisfall, selbst in der bürgerlichen Presse seit Wochen diskutiert oder zumindest seit Tagen, antwortet der Friedens- und Konfliktmitarbeiter Schmidt mit 3 Planvarianten. Zuerst einmal, dass die irakische Armee von sich aus, sprich grundlos, jetzt die Türkei angreifen wird.
Sie könnte mit Landstreitkräften die Türkei angreifen. Das erscheint aus meiner Sicht aber relativ unwahrscheinlich, einfach deswegen, weil ein Angriff in einem sehr gebirgigen Gelände in Ostanatolien aus meiner Sicht keinen großen Erfolg gegenüber den türkischen Verbänden besäße. Die zweite Möglichkeit ist, dass die Iraker ähnlich wie gegenüber Saudi-Arabien und Israel mit Raketen angreifen. Das halte ich für die wahrscheinlichere Option, aber auch das würde aus meiner Sicht noch keinen Bündnisfall auslösen, weil die Zerstörungen, die ein Angriff mit solchen Raketen anrichtet, zumindest solange sie konventionell bestückt sind, relativ minimal wäre. Um jetzt hinzukommt, dass ja auch die Frage entsteht, wie man angemessen auf sowas reagiert, wenn man jetzt nur den Bündnisfall ausruft. Ich denke, was allenfalls von den übrigen Bündnispartnern geleistet werden könnte, um hier die Türkei besser zu schützen, wäre, dass man halt, dass die Länder, die schon über das Patriot-Raketensystem verfügen, wie unter anderem auch die Bundesrepublik, unter Umständen dann dort das türkische Gebiet durch die zusätzliche Stationierung von Patriot-Raketenabwehrbatterien versuchen, vor solchen Raketenangriffen zu schützen, ähnlich wie das die Amerikaner in Israel und in Saudi-Arabien gemacht haben. Und sie sind ja auch dabei, in der Türkei jetzt einige Patriot-Raketenabwehrbatterien aufzustellen. Und der dritte Fall, den man diskutieren kann, ist, wenn die Türkei nun den Irak seinerseits angreift und damit das macht, was Sie vorher schon angekündigt haben in Ihrer einleitenden Frage, nämlich Teile des nördlichen Iraks, insbesondere Mosul, wo es auch Erdölfunde gibt, wieder sich versucht einzuverleiben. Ein Angriffskrieg ist durch den NATO-Vertrag grundsätzlich nicht gedeckt, für welchen Zweck auch immer er durchgeführt wird. Er würde aus meiner Sicht also in keinem Fall den Bündnisfall auslösen und wäre allein und würde allein in der Verantwortung der Türkei durchgeführt werden. Selbst wenn dieser Angriffskrieg nun abgeschlagen wird und sogar irakische Truppen im Gefolge eines solchen Krieges auf türkisches Territorium vordringen würden, wäre es äußerst zweifelhaft, ob dies für die übrigen oder für die meisten übrigen NATO-Partner dann den Bündnisfall darstellen würde. Ganz abgesehen davon, wie gesagt, dass in Ostanatolien das Gelände sehr gebirgig ist und es ohnehin schwierig ist, dort Truppen sinnvoll und vernünftig einzusetzen.
Truppen vernünftig und sinnvoll einzusetzen, grundsätzliche Deckung durch NATO-Verträge. Die Logik des Rüstungskontroll- und Konfliktforscher Schmidt und die Sprachwahl denkt sich dadurch schon sehr weit in das Militärische ein. Doch an einem letzten Punkt, dem Widerspruch zwischen taktischer Notwendigkeit und militärrechtlicher Lage, zeigt sich dann doch der Friedensromantiker. Selbst bei einem Auseinanderbrechen von dem, was so sinnstiftend Alliierte genannt wird, hofft er auf eine weitere defensive Funktion der Bundeswehr.
Also zumindest unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen wird sich sicherlich für die Bundeswehr nichts verändern. Na, die Situation könnte anders aussehen, wenn es im Nahen Osten zu politischen Veränderungen kommt. Aber auch dann gilt grundsätzlich nach dem NATO-Vertrag, dass die NATO keinen Angriffskrieg führen darf, also nur defensiv, hier zum Schutz ihres eigenen Territoriums, also und vor allen Dingen auch der Operationsfreiheit auf dem Mittelmeer sowie des türkischen Territoriums nur agieren darf.
Um möge unser Glaube an den Fortschritt durch Friedens- und Konfliktforschung doch nur so fest sein wie derer an den Ehrenkodex der Kriegsmaschine. Thank you.